Ja, meine Damen und Herren, die Linguistik, für die ich hier stehe, analysiert an Sprache sehr viele verschiedene Elemente unter unterschiedlichen Aspekten, darunter auch Wörter und an ihnen das, was ihre Bedeutung ausmacht. Die Bedeutung der Wörter ist seit Jahrhunderten Anliegen der Lexikographie. Das Erfassen von Wortbedeutungen ist, anders als Laien dies in der Regel voraussetzen, auf eine recht komplexe Methodik angewiesen, denn der Weg über das individuell subjektive Empfinden ist nun gerade kein wissenschaftlicher Weg. Man kann Wortbedeutungen gerade nicht oder nur sekundär dadurch erfassen, dass man die Sprachverwender selber nach ihren Assoziationen zu dem Wort befragt. Das geht eigentlich nicht. Goethe scheint den Unterschied zwischen Laien- und Expertenreflexion über Sprache schon bemerkt zu haben. Aber Studierenden zu vermitteln, dass es noch weit mehr zu wissen gibt, als sie zunächst mal glauben, das gehört zu meinen spannenden Kernaufgaben an dieser Universität. Es ist in der Tat uninteressant, was ein Wort zu einem Zeitpunkt für ein bestimmtes Individuum bedeutet, sondern interessant und auch gesellschaftlich relevant ist es, das kollektive, unbewusste Bedeutungswissen einer ganzen Kommunikationsgemeinschaft explizit zu machen und damit auch wissbar zu machen. Egal, ob diese Kommunikationsgemeinschaft nun die gesamte Sprachnation ist oder eine ihrer sozialen oder funktionalen beruflichen Gruppen. Die Bedeutung von Wörtern zu erforschen und zu explizieren, so wie sie am wiederholten Gebrauch durch eine große Anzahl an Sprechern zu beobachten ist, das kann unter Umständen einen kritisch aufklärenden Effekt für eben diese Sprechergruppe haben. Von Sprachkritik in diesem Sinne ist am Ende meines Vortrags die Rede. Ich möchte Ihnen im Folgenden an einem einzelnen Wort Grundzüge der wissenschaftlichen Methodik zur Bedeutungserschließung und auch die gesellschaftliche Relevanz des Ergebnisses veranschaulichen. Meine Wahl fiel auf das Wort Praxisbezug. Es scheint im aktuellen Diskurs über Bologna-Reform, Bildungsdiskussion und die Reform der Lehrerausbildung eine merkwürdige Rolle zu spielen. Dieses Wort treibt mich seit geraumer Zeit um. Was heißt hier Praxis und welche Art von Praxen sind hier gemeint? Ich will seine Funktion in diesem Diskurs kennenlernen, indem ich selbst mittendrin stehe und möchte auch wissen, was ich mit Sprache handelnd eigentlich tue, wenn ich dieses Wort etwa in Unterlagen zur Akkreditierung neuer germanistischer Studiengänge und Studienordnungen selbst verwende. Eingedenk der Flexibilität des Wortschatzes müssen neben dem Substantiv Praxisbezug auch noch sinnverwandte Ausdrücke wie Praxisrelevanz und überhaupt Praxis selbst und die passenden Adjektive dazu, die Sie hier sehen, mit in den Blick genommen werden. Zur Wortbedeutung, der ich mich im Folgenden zuwende, gehört nicht nur die sogenannte Referenz, das heißt das Spektrum aller der konkreten oder abstrakten Dinge, auf die man mit so einem Wort Bezug nehmen kann, sondern es gehört dazu auch alles das, was man gemeinhin unter Konnotationen subsumiert. Es wäre mir aber entschieden zu ungenau, nur zu sagen, das Wort sei positiv konnotiert. Wenn man mit der Mehrzahl aller Linguisten glaubt, dass es Sprechhandlungen gibt, dann muss man auch die Art von Handlungen beschreiben können, an denen Sprecher, Hörer und unser Wörtchen beteiligt sind. Zunächst etwas zur Methode, die ich einsetze, um meine Fragen zu klären. Die digitalen Medien haben hier wesentlich neue Möglichkeiten gegenüber den älteren Verfahren geschaffen. Ich will kurz die traditionellen und die modernen Methoden gegenüberstellen. Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm beispielsweise und viele andere Wortforscher hätten nun Zettelkästen angelegt, in denen die fraglichen Wörter mit ganzen oder halben Sätzchen und mit dem genauen Quellennachweis auf je einem Zettel verzeichnet wären. Sie hätten dafür Heerscharen unentgeltlich arbeitender Studenten beauftragt und Jahre später aus diesen Zettelsammlungen die Bedeutungen und Verwendungsbedingungen der Wörter rekonstruiert. Wenn Sie dabei mehr als etwa 100 Zettel für unsere Wortgruppe beisammen gehabt hätten, wären Sie glücklich gewesen und hätten Ihre Datengrundlage als solide beurteilt. Wären hingegen an die 1000 und mehr Zettel zu verarbeiten gewesen, hätte eine Rekonstruktion des gemeinsamen semantischen Nenners selbst die fleißigsten Menschen überfordert. Und Jakob Grimm hätte wieder das Bild des von Wörtern Eingeschneitseins bemüht, das von ihm überliefert ist. Im 19. Jahrhundert muss Eingeschneitsein ohne Räumdienst und Vierradantrieb so viel wie Lähmung bedeutet haben. Nun, heutzutage können wir auf große Mengen digital gespeicherter Texte und Gespräche zurückgreifen, die man Corpora nennt. Sie machen nicht nur die Arbeit des mühsamen Verzettelns überflüssig, sondern sie erlauben es vor allen Dingen, riesige Datenmengen auch zu bewältigen. Und sie erfüllen dann damit den Anspruch auf eine hinreichende Datengrundlage zurecht. Erst damit sind Aussagen über so etwas wie das kollektive Bedeutungswissen wirklich möglich geworden. Dahinter stecken statistische Verfahren, mit denen sich Computerlinguisten auskennen. Was machen diese Verfahren? Sie analysieren die unmittelbare Umgebung eines fraglichen Worts im Text. Diese Umgebung besteht ja wiederum aus Wörtern. Und sie errechnen, welches die signifikanten Partnerwörter sind. Die Verbindung zwischen Wort und Partnerwort nennt man Kookkurrenz oder auch Kollokation. Und anstelle der Zettelkästen liegen heute eben solche Listen auf den Schreibtischen. Wenden wir diese modernen Verfahren auf unser kleines Wortfeld um den Praxisbezug nun an. Ich will mir 5 Aspekte der Bedeutung auf der Basis dieser Korpusdaten näher ansehen. Das sind nur ganz kurz zu Ihrer Orientierung die hier gezeigten. Sie werden immer gleich dann sehen, wo wir sind. Zunächst zur Chronologie und Häufigkeit. Das von mir gewählte Korpus umfasst 1,3 Milliarden Textwörter. Die Zusammensetzung, welche Texte da drin sind, das erläutere ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht. Sie können mich gern nachher danach fragen. Es sind Sachtexte, Texte der öffentlichen Diskussion und nur wenige literarische Texte. Es ist aber wichtig, dass man als Analysierende die Materialbasis gut kennt. Sonst kann man den Output der korpusanalysierenden Software am Ende nicht richtig oder gut interpretieren. Schaut man sich nun Häufigkeit und Zeitverteilung unserer Wörter genauer an, dann sieht man, dass es sich um eine relativ junge Idee handeln muss. Praxisbezug ist bis auf einen einzigen Ausreißer erst seit Mitte der 80er Jahre bezeugt. Auch das Adjektiv ist etwa gleichzeitig aufgekommen, die bedeutungsverwandten weiteren Adjektive dann etwas später und das Neu-Fremdwort Praxisrelevanz ist noch das jüngste davon. Wo kommt es her? Was kann man darüber wissen? Die thematischen Zusammenhänge, besonders in den Anfangsjahren und vereinzelt auch schon in diesen Ausreißerbelegen in den 70ern, das sind übereinstimmend die man vermutet. Es geht um Hochschul- und Fachhochschulausbildung. Die frühesten Textstellen bezeugen, dass Praxisbezug zu den Forderungen von studentischer Seite gehörte. Zur Gegenwart hin finden sich Übertragungen in weitere Bildungsbereiche, was man auch erwarten kann. Es scheint sich bei Praxisbezug und Co. um die Bezeichnung einer genuin deutschen Idee zu handeln, die im langen Windschatten der Hochschulreform nach 68 entstand. Denn angelsächsisch-amerikanische Einflüsse gibt es offensichtlich nicht. Es gibt nämlich auch kein englisches Übersetzungsäquivalent wie man den und den Forumsbeiträgen in diesem Ihnen bekannten Online-Wörterbuch Leo entnehmen kann, müssen Übersetzer längere Umschreibungen formulieren, um das im auszudrücken, was im deutschen Praxisbezug heißt. Da wird also gefragt, wie man das, den Satz, das Studium zeichnet sich durch einen sehr hohen Praxisbezug aus, wohl ins Englische übersetzen solle. Und dann schreibt jemand, maybe something like, the course is characterized by its highly practical component. Also eine mühsame Umschreibung. Wir haben es uns selbst eingebrockt, dieses Wort. Nun komme ich zu den Verwendungsbesonderheiten. Ich wende mich vor allen Dingen den erwähnten Partnerwörtern und ihrer Clusterung zu, weil sie mir die Frage nach den Verwendungsbesonderheiten beantworten können. Welche das wohl sind, weiß ich vorher nicht. Hier sehen Sie mal nur als optische Anregung, wie sowas aussieht, so eine Liste. Ich will zur Erläuterung nur ganz weniges sagen. Die oben stehenden Partnerkombinationen sind die typischsten, weil sie am häufigsten sind, und nach unten hin nimmt die Gebräuchlichkeit etwas ab. Ganz links ist das jeweils in statistisch-numerischen Werten ausgedrückt. Für Linguisten interessant sind die beiden breiten Spalten. Die linkere davon enthält die Partnerwörter zum Suchwort. Und rechts sieht man dann, in welchen syntaktischen Verbindungen beide so vorkommen. Was verrät mir nun eine solche Liste über die Verwendungsbesonderheiten? Zunächst kann man den thematischen oder eher mentalen Zusammenhang von Praxisbezug einschränken und präzisieren. Die Eigenschaft, praxisbezogen zu sein, wird irgendeiner Form von Aus- und Weiterbildung, und zwar angefangen bei der Hauptschule bis hin zur Hochschule, zugeschrieben oder auch abgesprochen. Im Einzelnen ist sehr oft von Unterricht, Lehrgängen oder Kursen die Rede, die so etwas aufweisen oder nicht. Was in der Reihe der Zuschreibungsobjekte jedoch fehlt, ist Bildung. Praxisorientierte Bildung gibt es nicht. Nicht als Wortverknüpfung und wohl auch nicht als mentale Kategorie. Die Kategorien Praxisbezug einerseits und Bildung andererseits scheinen getrennten Diskursen anzugehören. Zum Wertungspotenzial verraten mir die Listen ebenfalls einiges. Es fällt auf, dass eine Gruppe von Umgebungswörtern, die ich hier rot eingekreist habe, die Eigenschaft Praxisbezug in eine Wertehierarchie einordnen. Er kann nämlich stark oder stärker sein oder hoch sein, er kann fehlen oder es mangelt an ihm, sodass nach ihm verlangt wird oder er gefordert wird. Alle rot eingekreisten Wörter zeigen, das sind relativ viele, wie man sieht. Des Weiteren fällt auf, dass es sich bei Praxisbezug um ein Hochwertwort handelt mit einer impliziten Sollensaussage. Und darin funktioniert das Wort ganz ähnlich wie sogenannte Fahnenwörter in der politischen Sprache. Als solche gelten Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Auch sie bezeichnen etwas, das man soll, und etwas, an das man glaubt. Es handelt sich um Grundwertewörter der Demokratie. Sie stehen für ein Programm. Und bei Praxisbezug scheint das so ähnlich zu sein. Hier unten hat man einmal Credo eines Praxisbezugs. Also ist ein Einzelbeleg. Man kann die Sollensbedeutung von Praxisbezug also umschreiben, indem man sagt, Ausbildung soll praxisbezogen sein und einen Praxisbezug haben. Und wehe, wenn nicht. Einer Institution oder Lehrperson den Praxisbezug abzusprechen, heißt, sie mit sozialen Sanktionen zu bedrohen. Die Frage nach dem Praxisbezug steht auch auf den Lehrevaluationsbögen unserer Universität. Studierende sollen den Praxisbezug einer Lehrveranstaltung beurteilen. Wenn Praxisbezug tatsächlich in die gut erforschte lexikalische Klasse der Fahnenwörter hineingehörte, dann dient es nicht primär zur Bezeichnung einer konkreten Vorstellung, sondern zur Sammlung Gleichgesinnter hinter eine Parteifahne und damit auch zur Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wenn das so ist, dann darf man eines von diesem Wort nicht erwarten, inhaltliche Konkretion. Das werden wir gleich sehen. Zum konnotativen Gehalt aber noch ein weiterer Punkt. Wertende Ausdrücke haben sehr oft einen lexikalischen Gegenpol. Ein Gegensatzausdruck, mit dem die Polarisierung in hoch und niedrig, gut und schlecht unterstrichen und tendenziell auch radikalisiert wird. Fahnenwörter finden sich immer in den natürlich positiven Selbstzuschreibungen einer Gruppe. Bei der Charakterisierung gegnerischer Ideologien und Gruppen wird eben dieselbe Eigenschaft abgesprochen oder negiert. Diese Kooperanzlisten von vorhin liefern auch diese Gegensatzwörter. Es sind vor allem theoretisch, akademisch trocken und auch verstaubt. Hinter Praxisbezug steht offensichtlich noch eine sehr viel ältere und nach wie vor sehr geläufige Paarformel, die von Theorie und Praxis. Dieser Gegensatz wird beim Gebrauch des Wortes gewissermaßen immer mitgedacht. Das Wort Praxis wird auch heute typischerweise im Kontrast zu theoretischem Wissen, Wissenschaft und Gelerntem verwendet. Historisch war die Sache aber etwas anders. Besaß im Mittelalter die Theorie noch uneingeschränkten Vorrang vor jeglicher Praxis, beginnt in der frühen Neuzeit eine Umwertung. Bacon etwa polemisiert schon gegen Theorien. Hobbes jedoch besteht auf einer Nutzenbindung der Theorie. Aber mit Leibniz und Comenius beginnt der Topos, dass man Theorie mit Praxis verbinden müsse. Cum praxi. Wobei die Praxis als Ziel von Theorie rangiert und die Theorien zu Durchgangsstadium ist. Kant hat sich klärend mit dem Zitat Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, auseinandergesetzt, dieses Stereotyp dekonstruiert, wie man heute sagen würde, und er hat das Wichtige an Theorie herausgestellt. Theorie sei nämlich eine Menge von allgemeingültigen Regeln, die über den praktischen Einzelfall hinausreichen. Aber seit dem 19. Jahrhundert scheint im außerphilosophischen Diskurs und Denken die uneingeschränkt positive Einstellung gegenüber dem Praktischen und damit einhergehend die Abwertung alles Theoretischen so ausgeprägt und so etabliert, dass dies heute noch als Topos die Diskussion zu beherrschen scheint. Die alte Komplementarität beider Kategorien ist vergessen. Praxis gilt vielen mit Goethe als goldener Baum und Theorie allenfalls als graue Notwendigkeit. Kommen wir jetzt zur Frage, um was für Praxen es da eigentlich geht. Das ist also die letzte und wichtigste Frage nach der Referenz. Um diese letzte und zentrale Frage zu klären, bleibt nur auch heute im Zeitalter moderner Medien die ganz klassische Möglichkeit, Textstellen rings um das Wort durchzulesen. Anhand der über 900 Stellen allein für das Substantiv habe ich das stichprobenartig getan, weil ich sowas gern mache. Dabei wird als erstes deutlich, dass in vielen Kontexten keine inhaltliche Konkretion stattfindet. Dann nämlich, wenn polarisierend gute und schlechte Schul- und Lehrformen einander gegenübergestellt werden. Dann wird in stereotyper Weise etwa den Fachhochschulen der Praxisbezug attestiert und den Universitäten wird er abgesprochen und sie werden als theorielastig und akademisch disqualifiziert. Es bestätigt sich, dass vor allem in den 1980er und frühen 90er Jahren der damals noch positive Wert Praxisbezug im Verbund mit weiteren Werten wie Projektunterricht, Workshop-Methoden, autonomen Lernen und Werkstattphasen auftritt und damit wichtiger Bestandteil linker und studentischer Argumentationen war. Ab Ende der 90er Jahre jedoch taucht Praxisbezug zunehmend in ganz anderen als linken Argumentationen auf. Er wird nun gefordert, um die Einpassung der Studierenden in den Arbeitsmarkt, beziehungsweise andersherum gesehen, die ökonomische Verwertbarkeit der Absolventen zu unterstützen. Hier ist jetzt Praxisbezug synonym mit Ausdrücken wie Berufsorientierung oder Verzahnung mit der Industrie. Man kann sagen, das Fahnenwort der ehemals linkeren Partei ist von einer anderen Partei enteignet und übernommen worden. Ein einziges nettes Beispiel dafür ist folgender Beleg aus dem Korpus. In einem sechssemestrigen Studium wird der Akzent auf den Praxisbezug gelegt, Doppelpunkt. EDV-Kurse, Sprachkurse und Praktika sollen das theorielastige geisteswissenschaftliche Studium auflockern und so die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Wer seinen Titel mit dem Magistertitel krönen will, kann zwei Semester draufsatteln. Die Artikelüberschrift brauche ich nicht vorzulegen. Immerhin lässt diese Textstelle erkennen, um was für Praxen es eigentlich gehen kann. Insgesamt waren das ja eher wenige Stellen, die überhaupt einen Inhalt zeigen. Wenn ich weitere Stellen analysiere, dann kommt folgende Liste heraus. Als Praxisbezug reicht unter Umständen schon ein EDV-Kurs oder ein Sprachkurs. Aber auch ein Schweißerlehrgang oder ein Kochkurs kommt vor. Die gesamte Palette des E-Learning und des multimedialen Lernens wird immer wieder unter Praxisbezug subsumiert. Und damit wird klar, dass man jegliche Inhalte, die da enthalten sind, als gut, weil praxisbezogen, etikettieren kann. In vielen prototypischen Fällen gilt Praxisbezug dadurch als hergestellt, dass Teile des Unterrichts außerhalb der für ihn vorgesehenen Gebäude ohne Bücher und andere Theoriesymbole stattfindet. Also in Exkursionen, in Biotopen, in Maschinenhallen und in Büros. Outdoor ist in, das wissen wir ja auch aus anderen Gegenden, Bereichen unserer Kultur. Die mit Abstand häufigste referenzielle Konkretisierung sind aber die Praktika, die ja auch außerhalb der Bildungseinrichtungen stattfinden. So kann schon das Bedienen eines Kopiergeräts durch Verwendung des Ausdrucks Praxisbezug hervorragend aufgewertet werden. Zitat: Dann ist es wichtig, dass man Praktika macht, schon während der Studienzeit. Oft umfassen sie stellenweise langweilige Tätigkeiten. Ich stand auch am Kopiergerät. Es bringt aber doch den Praxisbezug. Die Forschung selbst, beispielsweise medizinische Grundlagenforschung, beginnt sich mit Hilfe dieses Wörtchens da zu legitimieren. Praxisbezug in der Medizin war ja immer schon gegeben in der Hoffnung auf das Heilen auf Krankheiten. Aber dabei geht es auch um viel Geld, wie folgendes Beispiel zeigt. Zitat: Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Mikrobiologen ist die Analyse der tückischen Alzheimer-Krankheit. Bei so viel Praxisbezug der Grundlagenforschung verwundert es kaum, dass bereits heute mehr als 5 Millionen des 8,7 Millionen Jahresetats durch Drittmittel aufgebracht werden. Bei den insgesamt eher spärlichen Konkretisierungen dessen, was als Praxisbezug gilt, ist noch ein letzter Punkt auffällig. Praxisbezogen ist etwas immer relativ zu einem Ausbildungsziel. Ein und derselbe Lerngegenstand kann einmal unter die Theorie und ein anderes Mal unter die Praxis fallen. Während beispielsweise Physiologie bei Medizinstudierenden natürlich in die Theorieausbildung gehört, und deren Praxis natürlich am Krankenbett stattfindet, fällt Hirnphysiologie für die Lehramtsstudierenden, und die hier sitzen, bitte ich gut zuzuhören, unter den Praxisbezug. In der Lehrerausbildung verlangt die Ministerin einen stärkeren Praxisbezug. Von modernen Pädagogen erwartet sie grundlegende Kenntnisse der Entwicklungs- und Lernpsychologie bis hin zur Hirnphysiologie. Abschließende Bemerkungen zur Sprachkritik. Es scheint sich also zu bestätigen, dass unser Wort zu den inhaltlich außerordentlich flexiblen Fahnenwörtern mit konstanter Funktion gehört. Die Bedeutungsanalyse hat gezeigt, dass es sich bei Praxisbezug um eine Strategievokabel mit der Funktion eines Leitworts in einem der wichtigsten Diskurse der Gegenwart handelt. Hier dient es vor allem der Polarisierung und der historisch unterfütterten Abwertung des Theoretischen und Akademischen. Und so könnte man die Vokabel nun für den eigenen Vorteil nutzen. Zum Beispiel in Berichten über die eigene Forschung, ist alles praxisbezogen, in Projektanträgen und auch in Studienordnungen oder in Lehrveranstaltungen. Die jeweiligen Praxen könnte ich ja, da sie relativ sind, selbst definieren. Vielleicht würde ein Seminar, das die Praxis der Textanalyse heißt, statt einfach nur Textlinguistik, bei studentischen Evaluationen vielleicht von vornherein besser abschneiden. Wenn ich dies dringend wollte, hätte ich solchen Vortrag hier nicht halten dürfen. Denn mit diesem Vortrag habe ich die Strategie öffentlich gemacht und für mich selber dadurch unmöglich. Sie können das jetzt durchhauen und damit sind unlautere Absichten, zumindest von meiner Seite, durchkreuzt. Wenn ich also schon selbst keinen Nutzen aus der Strategievokabel ziehen kann oder will, was nutzt diese Analyse denn dann? Man könnte mit dem erworbenen Wissen etwas gegen den unlauteren Nutzen anderer tun und etwa kritisch in Bildungsdiskussionen eingreifen, indem man die inhaltliche Wahrheit des Ausdrucks in so manche Argumentation bloßstellt und mal nachfragt, welche Praxis meinen Sie eigentlich genau? Das ist nicht ohne Risiko, also seien Sie vorsichtig, weil Sie leicht auf die Seite der Theoretisierer abgedrängt werden könnten. Sie müssten also flankierende Maßnahmen zur Abschwächung dieser Polarisierung ergreifen und damit zur Aufwertung und überhaupt zum Verstehen von Theorie und Theoretischem, zum Verstehen der gesellschaftlichen Funktion dieser Theorie-Seite und am Ende wieder mehr auf die Komplementarität von Theorie und Praxis setzen. Ich danke Ihnen.